Extraprofiten, also spezielle Formen von Ausbeutung. Da ist ja auch gestern aufgezählt worden, wer davon am meisten profitiert und wer dafür am meisten bezahlen muss. Eben in dieser Situation, ich würde sagen, die Aspekte sind Besatzung einerseits, und die kennzeichnet sich durch Kolonisierung und auch durch viele Formen, die man auch nach internationalem Recht als Apartheid definieren kann. Das heißt, institutionelle Diskriminierung, Eingrenzung auf bestimmte Orte, Verbot, andere Bereiche zu besuchen für Palästinenser, konkret eben unterdessen das Verbot, sich frei in Israel zu bewegen, wenn sie in den besetzten Gebieten leben, mit einer kleinen Gruppe von Ausnahmebewilligungen, das Verbot, nach Jerusalem zu gehen und so weiter. Das ist so die Rahmenbedingung. Es geht auch, das ist auch gestern schon erwähnt worden, eben um diese Kontrolle über Boden, über andere natürliche Ressourcen. Es geht um die Kontrolle über Arbeitskräfte. Wenn eben wir fragen uns in dieser Situation von Unrecht, von sozialer Ungerechtigkeit, die eben in Israel auch innerhalb der israelischen jüdischen Gesellschaft, aber insbesondere gegenüber den Palästinensern sehr krass ist, was können wir da tun? Wie können wir uns engagieren für eine gerechtere, demokratischere Gesellschaft? In dem Kontext geht es mir noch darum, zu dem Thema zu erwähnen, dass eben und auch zu der politischen Diskussion, die in Europa und vielleicht auch speziell in Deutschland stattfindet, dass die Besatzung kein Randphänomen ist. Das wurde auch gestern schon erwähnt. Es ist nicht eine autonome Struktur, wo sozusagen nur die Siedler verantwortlich sind für das, was hier passiert, sondern es steht dahinter eine ganze staatliche Infrastruktur, es stehen Ministerien dahinter, es steht Gesetzgebung dahinter, es steht ein ganzer militärischer Apparat dahinter und es steht eben die Wirtschaft dahinter, die profitieren von dieser Situation. Und ich würde den Blick gern auch noch ausweiten. Jetzt bringe ich mein einziges Bild auch noch, das ich mitgebracht habe, wenn es funktioniert. Vielleicht muss ich noch einmal.
Okay. Ja, das ist doch.
Das erste Mal die Karte von dem Land, von dem wir reden. Vielleicht ist es Israel, ist es Palästina, was ist es? Meine persönliche Definition von Palästina ist, dass Palästina liegt zwischen und unter Israel. Faktisch ist so, dass Israel das gesamte Gebiet kontrolliert. Das, was da innerhalb dieses, also Sie kennen es wahrscheinlich, die Westbank und den Gazastreifen. Mir geht es darum auch zu sagen, dass diese politischen und die wirtschaftlichen Strukturen auch für den Teil gelten, der eben Israel ist, also der Küstenstreifen, der ganze Süden. Auch in diesen Gebieten leben Palästinenser, 20% der Bevölkerung. Auch in diesen Gebieten findet dieselbe Logik statt und hat früher zum Teil auch mit den gleichen Mitteln stattgefunden, eben auch in den ersten Jahren der Staatsgründung mit militärischer Kontrolle über die palästinensische Bevölkerung, mit Eingrenzung auf kleinere Gebiete, mit Diskriminierung in Bezug auf staatliche Mittel, auf die Expansionsmöglichkeiten im Wirtschaftsbereich. Das gilt auch heute noch so in den oder arabischen Städten in Israel. Und eben im Wesentlichen, auch wenn mit anderen Mitteln, findet ein ähnlicher Prozess der Vertreibung, der Eingrenzung, der Aneignung von Ressourcen und der Ausbeutung von Arbeitskräften statt. Und verantwortlich ist ein Regime, eine Regierung, ein politisches Regime, das wir auch verantwortlich machen müssen. Und das in seiner Politik eben auch von Europa weitgehend mitgetragen wird und von den USA, wie wir gestern gehört haben. Bisschen zur Beteiligung von Europa. Es gibt sicher eine Mitverantwortung in vielen Bereichen. Das eine ist, dass es intensive wirtschaftliche Beziehungen zwischen Europa und Israel gibt. und die sich in den letzten Jahren sehr intensiviert haben. Es gibt so im Zug auch von Neoliberalismus die Versuche, den ganzen Nahen Osten und den Maghreb-Raum auch wirtschaftlich besser einzubinden. Da sind alle möglichen regionalen Räume gegründet worden oder Abkommen, Freihandelsabkommen. Und in all diesen Bestrebungen wird Israel auch von Europa jeweils hofiert und auch sozusagen eingebunden. Es gibt ganz viele gemeinsame Forschungsprojekte, wo Israel als Partner für Europa auch mit dabei ist. Zum Teil muss man sagen, auch die Palästinenserbehörde, also es ist nicht exklusiv Israel. Aber worauf ich hinaus möchte, und das betrifft dann später die Handlungsoptionen, all diese Abkommen, die geschlossen wurden in den letzten Jahren, oder auch OECD-Beitritt und vieles andere, da gibt es meistens auch Verträge und Klauseln, also die ersten, zweiten, dritten Absätze in diesen Verträgen, die weisen stets darauf hin, dass diese Zusammenschlüsse sich der Menschenrechte verpflichten, der Einhaltung der Menschenrechte. Das heißt, faktisch wäre das jeweils eine Handhabe auch, um gewisse demokratische, menschenrechtliche Standards gegenüber den Mitgliedstaaten einzufordern. Und auf das möchte ich dann eben noch zurückkommen, weil das ein wichtiger Handlungsansatz ist. Konkret werden diese Rechte aber trotzdem weitgehend ausgeklammert und übergangen. Jetzt kurz ein paar Zahlen zu Schweiz-Israel. Für die Schweiz ist Israel der drittwichtigste Abnehmer von Exporten im Nahen Osten. Da gibt es zum Beispiel die für die Schweiz sehr wichtige Pharmaindustrie, auch ein Bereich, der über die Hälfte aller Handelsbeziehungen läuft im Bereich Diamanten. Da geht es um wahrscheinlich Industriediamanten im Wesentlichen und noch ein kleinerer Teil Schmuck. Es gibt dann auch Import, Export, landwirtschaftliche Produkte, ungefähr 8% und dann noch ein paar andere Maschinen und so weiter. Für Israel und die EU oder generell die Handelspartner von Israel, da steht an erster Stelle, was Importe betrifft, die EU mit 30% ungefähr, an zweiter Stelle die USA 24% und dann weit abfallend asiatische Länder, die wahrscheinlich aufstrebend sind. Bei den Exporten ist es ähnlich, da stehen die USA an erster Stelle, danach EU mit 26%. Das heißt, es gibt hier eine sehr enge, auch wirtschaftliche Verflechtung zwischen Israel und der Europäischen Union und auch der Schweiz. Ich habe schon erwähnt, die Bekenntnisse dieser europäischen Staaten zu Menschenrechten, zum Völkerrecht, die sind je nachdem in manchen Ländern oder bei manchen Konflikten Anlass, dass interveniert wird, und in anderen Situationen und Ländern auch werden sie oder bleiben sie leere, hohle Phrasen, die keinerlei Konsequenzen haben. Auf palästinensischer Seite, und da komme ich jetzt zu den Handlungsoptionen, auf palästinensischer Seite war die Reaktion darauf, ab 2003, 2004 zunehmend in Richtung einer Kampagne zu gehen und eine Kampagne zu entwickeln, die eben sich gerade auf diese Forderungen stützt, Menschenrechte, Völkerrecht. Ich erwähne im Wesentlichen eine Kampagne, ich glaube, Martin wird noch andere erwähnen. Es gibt natürlich verschiedene Solidaritätskampagnen. Ich möchte aber jetzt eine im Wesentlichen vorstellen, die schon gestern genannt wurde, die BDS-Kampagne Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Jetzt stelle ich mir das wieder aus. Diese Kampagne wurde 2005 ausgerufen und war sozusagen eine Reaktion unter anderem darauf, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Jahr vorher ein Gutachten zu dem Mauerbau von Israel verfasst hat und veröffentlicht hat, der auch ganz klare Handlungsanweisungen eben gegenüber der Staatengemeinschaft enthält, dass man in keiner Weise diesen Mauerbau auch nur indirekt durch Subventionierungen oder sonst irgendwas unterstützt. Und er hat Israel aufgefordert, die Mauer abzureißen oder hat sie als illegal erklärt. Das hatte null Konsequenzen. Das ist ein Punkt, wo ein Jahr später dann die Palästinenser mit der BDS-Kampagne an die Öffentlichkeit getreten sind. Die Kampagne hat noch andere Gründe oder Hintergründe. Seit vielen Jahren, seit dem ganzen Oslo-Prozess, der gestern erwähnt wurde, ist die Diskussion über zukünftige Lösungen weitgehend auf bilaterale Verhandlungen oder in bilateralen Verhandlungen zwischen Israel und der PLO verschoben worden, mit Beteiligung natürlich von USA oder anderen Großmächten teilweise. Aber in diesen Verhandlungen geht es im Wesentlichen um Machtpolitik, und es hat eine Tendenz gegeben, bestimmte Grundrechte und insbesondere die Frage der Flüchtlingsrechte immer weiter auszuklammern. Auf palästinensischer Seite hat es da eine Gegenbewegung gegeben, dass zunehmend eben diese Geschichte der Nakba, der Vertreibung und der Flüchtlingsrechte wieder thematisiert wurde, dass es sehr viele Initiativen gibt, sehr viele Institutionen, die sich mit dem befasst haben und die das aufgegriffen haben. Ein weiterer Aspekt, der auch in diese Kampagne einführt, der dritte Aspekt, ist, dass auch die Palästinenser, die in Israel leben, zunehmend die institutionalisierte Form der Diskriminierung, der sie ausgesetzt sind, thematisiert haben. Das heißt, wie sind sie in Form von Gesetzen oder von indirekten Gesetzen oder von Klauseln und Bestimmungen, beispielsweise über die Nutzung des Landes durch den Jewish National Fund oder ähnliche Institutionen, wie sind sie da diskriminiert, wie sind sie ausgegrenzt? Diese verschiedenen Aspekte sind in die Kampagne eingeflossen. Sie enthält von dem her eben folgende Forderungen, die alle Teile der Realität der palästinensischen Gesellschaft oder des palästinensischen Volks einbeziehen, nämlich die Beendigung der Besatzung und Kolonisierung der gesamten besetzten arabischen Gebiete und das Niederreißen der Mauer. Das ist die erste Forderung. Die zweite ist die Anerkennung der Grundrechte der arabisch-palästinensischen Bürgerinnen in Israel, also eine vollständige Gleichberechtigung. Und das dritte ist die Umsetzung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr. Das sind die drei Grundforderungen, die eben auch aus einer Analyse der eigenen Realität und der eigenen Form von Unterdrückung und Ausgrenzung resultieren. Die Kampagne, BDS-Kampagne, steht bei uns sehr im Zentrum, weil sie wirklich innerhalb der kurzen Zeit, wo sie lanciert wurde, einen enormen Rückhalt, ein enormes Echo erfahren hat, international, weil, ich glaube, sehr viele Leute eben diese Einschätzung oder diesen Art von Zugang zu dem Konflikt auch teilen, der sich eben nicht nur auf die besetzten Gebiete konzentriert, der das Gesamte, die politische Struktur dieser Ausbeutung und Ungerechtigkeit und Vertreibung und so weiter anschaut. Und die Kampagne ist auch attraktiv, sie bietet sehr viele Ansatzmöglichkeiten. Sie bietet eben für uns als Zivilgesellschaft die Ansatzmöglichkeit im Bereich vor allem vom Boykott, das ist die erste Säule der Handlungsmöglichkeiten, dort anzusetzen, wo eben diese Wirtschaftsbeziehungen zwischen Israel und unseren Ländern auch faktisch bestehen. Das ist der Bereich Landwirtschaft, es ist auch der Bereich Rüstung, das wurde gestern schon erwähnt, wie wichtig für Israel auch dieser ganze militärische Komplex ist. In dem Zusammenhang eine Anekdote Also Shia hat gestern schon erwähnt, dass der Vorteil der israelischen Waffensysteme und Kontroll- und Überwachungssysteme ist, dass sie vor Ort getestet sind. Wir haben als Forum für Menschenrechte in Israel-Palästina hier und da mal Gespräche auch mit Vertretern des schweizerischen Außenministeriums, und einer dieser Beamten hat wortwörtlich dasselbe zu uns gesagt. Und das ist, wenn man das von Seiten von jemandem von der Behörde hört, ja, diese militärische Zusammenarbeit, die gibt es halt, weil das ist klar, diese Systeme haben den Vorteil, dass sie vor Ort getestet sind. Das ist ausgesprochen zynisch und verächtlich, aber es heißt umgekehrt auch, es ist für uns ein Bereich, wo es dringend Handlungsbedarf auch gibt. Die Landwirtschaft, habe ich schon erwähnt, das sind 8%, ist kein riesiger Wirtschaftsfaktor, aber es ist, und das ist auch eine Überlegung in der BDS-Kampagne, was wählen wir für Ziele. Es sind vielleicht attraktive Ziele, es sind Ziele, die alle kennen und sehen. Wir kennen die Orangen oder die Zitrusfrüchte oder Avocados oder Erdnüsse oder was auch immer. Es gibt da ganz viele Produkte, israelische Produkte oder Siedlungsprodukte, die bei uns in den Läden sind und wo man auch Kampagnen drumherum entwickeln kann. Man kann es auch verbinden mit anderen Themen, die vielleicht auch in ADAC und anderen Bewegungen wichtig sind, wie der Wasserfrage, beispielsweise rund um den Soda Club, der in einer Siedlung produziert wird oder wo die Geräte in einer Siedlung produziert werden und wo man auch die ganze Frage der Wasserproblematik und der ungleichen Verteilung von Wasser thematisieren könnte. Hier habe ich auch noch ein kurzes Zitat, auch wieder, wie das